meine Idee ist eigentlich, dass Transparenz und wenn ich praktisch zeige, was ich daran gut finde und wie das ist, und dann kann ich auch die Schattenseiten zeigen, ohne dass das irgendwie am Ende unterm Strich negativ sein muss, weil für mich ist es ja auch positiv. Ich glaube, dass einfach eine ehrliche Berichterstattung die Leute nicht verschreckt, sondern im Gegenteil anspricht, und dass es keine bessere Werbung gibt als Transparenz. Wir sind zwar jetzt hier gerade wie in einer spätrömischen Dekadenzphase, allerdings ist der Mensch einfach das, was uns als Menschen auszeichnet, ist, dass wir uns anpassen, und egal was und egal wie, wir werden das schaffen.
Herzlich willkommen bei Foodshare. Wir sind Maria, Journalistin, und Vincent, Caterer und Foodpreneur. Und wir fragen uns, wie unsere Ernährung von morgen aussieht. Definitiv nicht mehr so wie heute.
Deshalb treffen wir für Foodshare Menschen aus verschiedenen Branchen wie der Gastronomie, Landwirtschaft oder der Startup-Szene, um mit ihnen über aktuelle Trends, Projekte und die Zukunft unseres Essens zu sprechen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Foodshare. Heute haben wir den Ingmar Jaschok zu Besuch. Hi.
Hallo? War das der Punkt, an dem ich Hallo sagen soll?
Genau, das war der Punkt. Hallo Ingmar.
Hallo. Moin. Und für alle Foodies, die uns zuhören, wahrscheinlich wird der ein oder die andere dich auch unter dem Namen Hofhuhn kennen, weil das ist ein recht bekannter Blog, für den hast du schon mal einen Preis gewonnen. Bist Landwirt, selber Podcaster, und meine Lieblingszeile ist ja das Bauernhirn Inside.
Ja, meine Tagline. genau, also eigentlich brauche ich jetzt gar nicht mehr zu sagen. Das ist gut zusammengefasst. Genau, vielen Dank für die Einladung.
Dein Blog Hofhuhn hat gezeigt, was Transparenz für dich genau auf dem Hof bedeutet. Aber alle, die das noch nicht verfolgt haben oder noch gar nicht kennen, shame on them. Kannst du mal einmal kurz erzählen, was du da genau gemacht hast?
Ich muss wahrscheinlich ein kleines bisschen ausholen, weil nicht jeder so ganz genau weiß. Also die landwirtschaftliche Öffentlichkeitsarbeit ist oft recht aggressiv und defensiv und so weiter. Und viel mit Schuldzuweisungen und so weiter wurde immer schon irgendwie gearbeitet. Und man kriegt ja auch irgendwie von allen Seiten nur auf den Deckel gefühlt, jeweils ein Bauernnarrativ. Und ich habe irgendwie das eigentlich komplett anders wahrgenommen, so die landwirtschaftliche Realität. Und habe auch nicht gedacht, dass wir irgendwie von irgendwem gegängelt werden oder von den Verbrauchern gegängelt werden oder sowas. Und wollte eigentlich irgendwie da so ein bisschen einen anderen Ton reinbringen und einfach ein bisschen mehr Verständnis schaffen und so. Und habe irgendwie so im Hinterkopf immer gehabt, den Gedanken, dass wenn ich von irgendwas überzeugt bin, von der Arbeit, die ich mache, oder von einem System oder einem Prinzip in der Landwirtschaft, dann warum sollte ich dann nicht auch einfach darüber berichten können? Ne? Und dann irgendwie ist so meine Idee ist eigentlich, dass Transparenz und wenn ich praktisch zeige, was ich daran gut finde und wie das ist, und dann kann ich auch die Schattenseiten zeigen, ohne dass das irgendwie am Ende unterm Strich negativ sein muss, weil für mich ist es ja auch positiv, so ein bisschen kompliziert ausgedrückt, so dass ich irgendwie darauf vertraue, dass wenn man ein realistisches Bild zeichnet, das glaubhaft ist, dass man dann auch wirklich alle guten und schlechten Seiten gleichermaßen irgendwie aufzeigen kann, so, ne? Und daraus hat sich dann der Hofhuhn-Blog entwickelt und hat dann auch seinen Weg genommen. Und genau, aktuell ruht es ein bisschen, aber tatsächlich ist immer noch was, womit ich schön angeben kann in meiner Mail-Signatur, dass ich da einen goldenen Blogger gewonnen habe dafür. Aber ab wann wird das eigentlich uncool? Weil das schon 2019 gewesen. So, irgendwann muss man es auch rausholen. Ich habe meine Mail bekommen von einem, der war Quad-Weltmeister 2004. Da habe ich gedacht so, irgendwann muss man auch was Neues, Cooles machen.
Ich glaube, nachdem wir jetzt ja ein Jahr ausgesetzt haben, ist das noch vollkommen in Ordnung. 2021 darüber zu sprechen. Aber genau, und warum das ruht, da kommen wir dann auch später gleich nochmal drauf.
Was hast du denn mit den Hühnern gemacht? Was war da los?
Was ich mit den Hühnern gemacht habe, achso, genau, also das ursprünglich ist der Name Hofhuhn entstanden, dass ich eigentlich, das ist nochmal ein viel älteres und eigentlich unabhängiges Projekt davon ist, dass ich eigentlich gedacht habe, dass Hühnerhaltung, so wie die Bio-Hühnerhaltung aktuell läuft, ist es immer noch eine sehr große Verbeugung an die Industrie, weil einfach sehr viele Dinge nicht konsequent anders gemacht werden in der ökologischen Hühnerhaltung, was die Fütterung angeht, was die Züchtung angeht, was irgendwie die Lebensdauer der Hühner angeht, weil einfach so viel von denen verlangt wird. Und das ist in ganz vielen anderen Bereichen der Ökolandwirtschaft schon lange einfach akzeptiert, dass dass Kühe, was weiß ich, vielleicht nur ein Drittel der Milch geben im Vergleich zu konventionellen Kühen, oder das Getreide 30 bis 50% irgendwie nur der Ernte ist im Vergleich zu konventionellen Äckern. Und irgendwie bei Hühnern, da wird das nicht so richtig akzeptiert. Und da habe ich dann auch so ein bisschen angefangen, darüber aufzuklären und da irgendwie versucht, ein Gehör zu verschaffen für ein eigenes Projekt, wo das dann halt einfach anders laufen sollte und wo einfach den Tieren, ich habe es immer Hühnerhaltung ohne Kompromisse genannt, was auch einfach ein bisschen blauäugig ist, wenn man ehrlich ist zu sich selber, weil es einfach immer alles Kompromisse so, aber genau, das war so der Gedanke, dass ich eigentlich nicht irgendwie nicht so wirtschaften will, dass ich überlege, so welchen Eierpreis bekomme ich und was muss ich den Tieren dann antun, um praktisch unter den Preis zu kommen. Sondern ich habe halt einfach irgendwie gedacht, dass irgendwie das andersrum sein muss, dass wenn ich eine wirklich konsequent gute Tierhaltung mache und das kommuniziere und das für Verständnis bekomme, dass dann auch Menschen bereit sind, den Preis zu zahlen. Und tatsächlich war dann überraschend am Ende der Eierpreis gar nicht höher als für Demeter Eier, die man sonst im Supermarkt kauft. Genau, also habe ich ein bisschen kompliziertes Hühnerprojekt noch aus dem Boden gestampft nebenbei.
Aber ein sehr, sehr spannendes. Also ich muss ja tatsächlich zugeben, auch wenn ich mich seit vielen Jahren schon mit Fleischkonsum, da gehört ja auch Huhn dazu, befasse, hatte ich von Hühnern tatsächlich überhaupt gar keinen Dunst, bis ich glücklicherweise auf dich getroffen bin vor mittlerweile 4-5 Jahren. Und vielleicht, wo ist denn der aktuelle Stand des Wissensstand von den VerbraucherInnen aktuell? Also gibt's da so Parameter, wo du sagst, okay, ja, da kennen die Leute sich aus, weil ich habe jetzt neulich bei Odefrei und Töchter Hühner bestellt, den kennst du ja auch ganz gut. Und alleine sich mal durch die Rassen durchzuprobieren, das ist ja für die meisten, also es gibt nur ein Huhn, das ist das Huhn, so wie es vor 20 Jahren irgendwie ein Rind gibt. Ist das tatsächlich noch so der aktuelle Stand oder wo glaubst du die Leute?
Ja, es ist unfassbar, also einfach ist es kompliziert, es ist ein kompliziertes Thema und es gibt einfach viele, viele Aspekte und jeder dieser Aspekte ist absolut, weiß niemand irgendwas drüber. Also man weiß so ein kleines bisschen in rudimentärsten Grundzügen über Bio und Freiland und sowas, aber dann was das bedeutet, was das für die Fütterung bedeutet, dass irgendwie zum Beispiel irgendwie sämtliche Sachen aus der Freilandhaltung bei Bio vorausgesetzt sind und keine Ahnung, und man hört immer wieder dann auch einfach die Aussage, und ich bin auch schon echt vorsichtig geworden, wenn ich die Anekdote erzähle, weil das einfach immer wieder auch Menschen betrifft, die dann mir gegenüber sitzen, wo ich das so fassungslos erzähle, dass viele Leute sagen, ja, sie kaufen lieber Freilandeier, weil sie möchten, dass die Hühner rauskommen, deswegen kaufen sie keine Bio-Eier. So, ne, und so dieses Ding, das ist einfach, dass Bio-Hühner, das ist einfach so wirklich so ein aufsteigendes Level ist, dass einfach, ne, sämtliche Sachen, die in der Bodenhaltung Voraussetzungen sind, was weiß ich, was irgendwie die Strukturierung angeht, ist in der Freilandhaltung auch Voraussetzung plus Auslauf, und dann kommt Bio dazu und da ist es nicht nur eine Auslaufgeschichte, sondern die Fütterung und noch eh viel mehr Platz, und das geht so weiter und das fängt damit an, mit diesen, es ist, wenn man sich ein bisschen reingearbeitet hat, ist das ja wirklich einfach nur eine aller unfassbar rudimentärste Grundlage, diesen Unterschied zwischen Boden, Freiland, Bio und den Verbänden dann zu kennen. Und was dann einfach weitergeht mit Fütterung, mit den Hintergründen von, wo das gesourced werden darf, das Futter, und wo nicht in der Bio-Haltung, und wo dann irgendwie auf einmal dann, wie viel Futter muss vom eigenen Hof kommen, wie viel darf bei EU-Bio noch konventionelles Futter eingesetzt werden und so weiter. Das sind dann auch Aspekte, die für mich alle reinspielen, aber die man noch, so habe ich schon länger aufgegeben, das irgendwem noch rantragen zu wollen, weil ich bin happy, wenn Leute einfach akzeptieren, dass irgendwie Bio schon mal ein ganz guter Standard ist, und dann vielleicht noch irgendwann, also die Bruderhähnchen oder Geschwisterhuhn-Thematik sozusagen, da ist was, wo die Leute irgendwie sich verbinden können damit. Das wurde ja irgendwie ein bisschen die letzten Jahre schon auch durchs Dorf getrieben, dann, keine Ahnung, aber dass auch in der Biohaltung die Hennen jedes Jahr ausgetauscht werden oder sowas, und nachgezogen werden. Und das ist ja auch wieder, das weiß dann auch kaum jemand, ne? Oder ob das, dass das intensives Futter gefüttert wird, einfach auch in der Biohaltung, dass auch einfach der Mensch direkt verdauen könnte, so von der Qualität und ja. Ja, wie viele Stunden habt ihr? Und ich habe schon ganz gut gelernt, das zu sagen. So, von daher stamme ich da gar nicht mal, sondern ja, genau. Es ist noch einiges zu tun.
Was passiert eigentlich mit diesen ganzen Hähnen, die dann jetzt doch Gott sei Dank leben dürfen und nicht geschreddert werden, zumindest bei den Anbietern, die sich auf die Packung schreiben?
Ich glaube, die gehen in die Verarbeitung. Also ist dann ein Hähnchen, Burger, Frikadellen, Bratwurst, Wiener gibt's ja schon teilweise auch. Es ist, wenn irgendwer kein einziges Demeter-Produkt irgendwo im Regal hat, dann hat er auf jeden Fall Demeter-Geflügelwiener. Und ich glaube, da geht viel davon rein. So, das einfach genau die wenigsten landen irgendwo auf dem Tisch. Und genau, das ist auch, also jetzt auch inzwischen ein eigenes Business geworden, dass Leute, die dafür bezahlt werden, dass sie die Tiere abnehmen, ne?
Ich glaube, auch in der Kinderernährung ist es relativ gut am Start. Aber das hat ja, um nochmal zu deinen Aussagen vorab zu kommen, auch verdammt viel, also diese Unwissenheit, verdammt viel mit Transparenz zu tun oder eben nicht. Liegt es vielleicht auch tatsächlich dann eben an Unternehmen wie Wiesenhof und Co., dass die einfach eine krasse Verschleierungstaktik bauen? Oder haben wir als Konsumenten einfach keinen Bock, uns mit Hühnern zu befassen?
Ja, ich meine, das ist ja auch irgendwie auch dein Thema, ne? Oder euers, ne? Dieses einfach, dass ich glaube, dass Menschen ungern nachdenken, so, oder einfach, dass wenn einfache Lösungen angeboten werden, dass die auch gerne angenommen werden, ne? Und guckt ihr Wiesenhof-Dinger an, die haben ja so von der Bildsprache her sind die einfach, es ist grün, das ist, ne, knackig, frisch, so, hell. Ich glaube, ja, weiß gar nicht, ob das eine aktive Verschleierungstaktik ist oder ob man einfach da auf die Sachen, ja, die Trigger bedient, die Menschen brauchen, um nicht weiter darüber nachzudenken. Und es ist halt kompliziert. Es wird halt an dem Punkt, wo du dich mit der Thematik beschäftigst, machst du da irgendwelche Büchsen der Pandora auf und dann wird es halt kompliziert. Und dann sagst du ja selber, ne, dass du beschäftigst dich schon lange auch kritisch und auch immer gezielt kritisch und immer wieder auch selbstkritisch mit Ernährung und so weiter. Und trotzdem brauchst halt einfach dann auch vielleicht Leute, die einen dann irgendwie an den Haaren packen und da durchschleifen, um mal sich dem Thema dann auch einfach im zweiten oder dritten Level dann zu nähern, ne? So, und wie gesagt, du suchst das ja aktiv, ne? Diese Konfrontation mit den eigenen Dingern, die man als gegeben nimmt, aber die meisten Leute, die wollen ja einfach nur irgendwas essen, so, ne? Und da ist ja einfach unfassbar praktisch, wenn du dich nicht irgendwie kritisch mit Hähnchenfleisch auseinandersetzt, weil dann ist es sehr günstig und sobald du anfängst, da irgendein Niveau haben zu wollen, dann geht das ja auch sofort auf den Geldbeutel, ne? Und dann musst du auf einmal weniger essen davon oder seltener und ach, ist alles ärgerlich.
Das ist äußerst ärgerlich. Ja. Und aber dafür sind ja eigentlich so Labels irgendwie mal da gewesen oder geplant, so Fairtrade, Bio und Co., um da eben aufzuklären oder beziehungsweise um einfach auch Einblicke zu verschaffen in Aufzucht, in Haltung, in Fütterung. Und da kennst du dich ja auch so ein bisschen aus, glaube ich, ne? Schafft das tatsächlich auch irgendwie eine gewisse Transparenz oder hilft das eigentlich mehr zu verschleiern?
Ja, ich weiß nicht genau. Also ich glaube, dass die auch irgendwie geschaffen worden und praktisch geworden sind, um praktisch auf diesem ersten Einstiegslevel eine Orientierung zu bieten, also praktisch, dass du eine Orientierung hast, ohne dich damit beschäftigen zu müssen. Und dadurch, dass dem so ist, verschleiern sie im Umkehrschluss wahrscheinlich dann auch auf eine Art, ne? Dadurch, dass die Leute denken, ja, ich habe ja jetzt hier einen Standard, ich habe hier ein Tierwohl-Label, ich habe da meine Sternchen drauf. Ja, im Umkehrschluss ist das wahrscheinlich eine Verschleierung, obwohl das, glaube ich, anders beabsichtigt ist. Ich glaube, die Bio-Dinger, die kommen aus einer Zeit, wo noch nicht so transparent gewirtschaftet werden konnte, wie das heute möglich ist durchs Internet und so weiter. Und deswegen sind die auch gar nicht irgendwie, sehen sie sich gar nicht in der Pflicht, irgendwie da so besonders viel aufzuklären, sondern sind halt einfach eher so Vermarktungsverbände. Und ich bin ja viel im Kontakt mit, also mit insbesondere bei Demeter. Da bin ich so für Social Media, werde ich da immer wieder zugeladen, um Bauern irgendwie dabei zu helfen, irgendwie die eigenen Kanäle aufzubauen und sowas und das zu konzipieren und so. Und da merkt man, dass da schon ein großer Wunsch herrscht, aber die sind halt überhaupt nicht darauf eingestellt oder aufgestellt, dafür aufgestellt, irgendwie da mal knackige Dinger zu liefern, sondern sobald, neben dem Social Media bin ich auch bei der Kälber, Geschwister-Kälber-Geschichte auch mit im Boot und unterhalte mich da viel. Sobald es dann darum geht, irgendwie so ein gesamtes Produkt zu präsentieren oder ein Projekt zu präsentieren, dann muss das auch sofort einmal noch durch ein Büro gewälzt werden, die dann die Bildsprache überprüft und so weiter und das halt in die aktuelle Kampagne mit irgendwie einpflegt und sowas. Und da wird das halt einfach kompliziert, ne? Und so einen dynamischen Blog oder sowas, wie man das irgendwie als Privatmensch machen kann oder so, das oder einfach mal auch kritische Themen einfach mal rauszuhauen, damit man das mal ein Statement hat und einfach mal dann auch diskutieren kann und sowas. Ich glaube, das dafür sind die Verbände inzwischen schon viel zu groß und viel zu träge. Und die sind halt einfach dafür da, das zu zertifizieren und eigentlich so fürs sich zu präsentieren oder sowas. Das sind eigentlich, müssen das die Bauern selber machen, wenn sie denn wollen, ne?
Für mich hast du gerade ein bisschen einen Knoten gelöst mit diesem Vermarktungsverband. Ne? Also wenn ich die ganzen Bio-Siegel und also generell Siegel gar nicht unter dem Vorwand betrachte, die wollen für Transparenz sorgen, sondern nur eine Plattform für eine gleiche Vermarktung bieten, löst sich da für mich gerade so ein bisschen mein Zorn auf, aber so ein bisschen der Gedanke auf, okay, ihr seid für was ganz anderes angetreten in meiner Welt.
Ja, das sind Certifier, wie man auf Englisch sagt. Ich habe in den USA hat ein komplett anderes Standing, so, das ist eine ganz andere Rolle. Aber in Germany, wo wir hier sind, ist halt ein Certifier. Also es ist halt einfach wirklich eine Zertifizierer. Ne? Es hat einfach im Grunde diesen einen Mindeststandard, den ein Demeter-Betrieb einhalten muss. Der ist gewährleistet durch dieses Siegel. Und das ist die Aufgabe von Demeter, also das zu überprüfen und das zu kommunizieren. So, ne? Und da gibt's dann ja auch wieder mega, mega Spektren, ne? Zwischen irgendwelchen Riesenbetrieben mit Tausenden von Hühnern, Kühen, whatever, oder halt irgendwelche kleinen Hopsi-Höfe, die halt sagen, ja, das ist der höchste Standard, das will ich auch machen. Und dann merken sie auf einmal, dass sie dann, was weiß ich, dass sie mit ihren 5 Kühen irgendwie gegen einen Betrieb antreten im gleichen Verband, der halt dann mehrere hundert Kühe hat und so. Ne? Also von daher, genau, und das ist nicht die Aufgabe von Demeter, da drauf hinzuweisen, so ey, es gibt hier einen Hof mit 5 Kühen und es gibt einen Hof mit 20 Kühen, sondern es gibt, oder mit 200 Kühen, sondern die Aufgabe ist halt, dafür zu sorgen, dass auch der mit 200 Kühen die gleichen Standards einhält und dass auch der mit 5 Kühen ihre Kühe nicht anbindet oder sowas oder nicht enthornt. Ne? Genau, die Frage, wer ist für Transparenz zuständig? Das wäre mal interessant rauszufinden, ne? So, weil ich glaube, da gibt es niemanden.
So. Naja gut, aber es gibt ja fürs Bio-Siegel oder bei Demeter mit Sicherheit auch, da gibt es ja dann immer die Herren, die dann da einmal im Jahr kommen und nochmal alles überprüfen, also damit das Zertifikat dann fürs nächste Jahr wieder gibt.
Genau, und die Zertifikate, die sind auch berechtigt so und die werden auch eingehalten, es wird auch kontrolliert und so weiter, also das, und dahingehend herrscht ja auch Transparenz, was die Mindeststandards angeht und so weiter, und das kann jeder nachlesen, der sich dafür interessiert und der bereit ist, sich dadurch die Dinger zu quälen, und bei Demeter ist das, finde ich, schön aufgearbeitet. Aber ich habe das mal für einen Beitrag, wollte ich mal die Siegel vergleichen und so weiter. Und es fehlen einem allein die mir fehlen allein die Begrifflichkeiten, um diese Dokumente überhaupt zu finden auf den Homepages, wo einfach mal die Richtlinien für die Geflügelhaltung. Bei Demeter habe ich da schon 1000 Mal gesucht, wegen meiner eigenen Hühnerhaltung. Aber für Bioland oder Naturland oder Biokreis oder Biopark oder was weiß ich, muss man die halt auch erstmal finden. Ne? Und das meine ich mit dann Transparenz, dass das mal aufgearbeitet wird. Ne? Was bedeutet das? Oder was kann das auf der einen Seite bedeuten für die Demeter-Haltung? Irgendwie das, was weiß ich, dass irgendein kleiner Hof, ich habe vorhin mit einer Freundin telefoniert, die halt eigentlich auch mit Rassehühnern arbeiten will, aber das ist einfach ein mega Akt, da Tiere ranzubekommen. Ne? Und das halt du als Demeter-Hof auch irgendwie ist echt sehr viel einfacher hast, wenn du dann auch so halbindustriell arbeitest und halt einfach die Tiere von den großen Brütereien dir holst und da wieder nach dem mit der Richtlinie aufgezogen werden und dann sich in diesem System irgendwie bewegst. Und genau, aber klar, so dieser Mindeststandard, das sollte man auch immer bei aller Kritik sagen, der ist natürlich, der ist eingehalten und der wird kontrolliert und der, genau, so Bio ist schon Bio.
Ja. War das denn auch mit diesem Projekt so ein bisschen ein Zurück zu deinen Wurzeln, weil du bist ja selbst auf einem Demeterhof aufgewachsen, habe ich gedacht, wahrscheinlich zu einer Zeit, wo ganz wenig Leute was überhaupt mit Demeter anfangen konnten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also meine Eltern sind schon, genau, sind schon lange Demeterbauern, und dieses Hühnerprojekt war tatsächlich, also ich habe schon vorher beschlossen gehabt, dass ich das mache, eigentlich, dass ich wieder zurückgehe auf den Hof irgendwie, und das Hühnerprojekt ist eigentlich eher so ein bisschen so zusammengekommen, so der Schritt wieder zurück in die Landwirtschaft und dazu eigentlich so meine Leidenschaft, und ich mag Hühner halt einfach gerne und hatte eigentlich immer den Wunsch, auch beruflich eigentlich das machen zu können, was ich hobbymäßig gerne mache. So, das ist immer so ein bisschen mein Anspruch, dass ich das irgendwie verbinden kann, oder mein Wunsch, dass ich einfach im Alltag die Sachen mache, die ich gerne mache. Und dann war es eher so das Nichtfinden von einem Hühnerhaltungssystem, das irgendwie meinen Ansprüchen genügt, irgendwie so, wie ich meine Hühner halten möchte. Ne? Und ich will nicht irgendwie nur, weil ich jetzt beruflich mit den Hühnern arbeite, das sehe ich bei ganz vielen Leuten, die als LandwirtInnen gerne Hühner halten, dass sie dann in dem Moment, wo es dann professionell werden soll, in Anführungszeichen, dann kaufen sie sich halt ihr Hühnermobil und kaufen sie ihre Hühner, also ihre Legehennen zu und fertig die Laube. Ne? Dann ist das halt wieder Schema F, so, ne, und das war so ein bisschen so, ich habe mich so ein bisschen geweigert, diesen Schritt zu gehen, und habe halt versucht, irgendwie praktisch so meine persönlichen Ansprüche daran, wie ich möchte, dass Hühner gehalten werden, deren Produkte ich esse, und meine eigene Arbeit zusammenzubringen, ne, weil ich hatte irgendwie auch das Gefühl, und das war vor 10 Jahren noch anders, also jetzt inzwischen hatte ich dann einfach das Gefühl, dass ich auch, dass es, wenn ich es nicht mache, macht es keiner, so, ne, und vor 10 Jahren, da war so die Demeter Hühnerbewegung, die jetzt dieses ÖTZ, Öko-Tierzucht-Ding geworden ist, mit diesem Bruderhahn-Initiative und so weiter, war auch noch viel mehr in Richtung Rassehuhn, und man hat versucht, dann so ein richtiges Bio-Rassehuhn zu erzüchten, aber das wurde dann auch aufgegeben, so, und dann wird jetzt halt versucht, ein Bio-Hybrid-Huhn, Zweinutzungshuhn zu erzüchten, was dann aber auch einfach viele Sachen nicht ändert, wie zum Beispiel, dass die Bauern jedes Jahr nachkaufen müssen und dass teures, intensives Futter eingesetzt werden muss und so weiter. Genau. So. Und da habe ich halt einfach versucht, irgendwie das ein bisschen anders zu machen.
Aber gerade hast du gar keine Hühner mehr.
Aktuell habe ich keine Hühner. Nicht in meiner eigenen Betreuung, nee. Aber ich bin jetzt Spinne im Netz. So. Ich habe jetzt Außenstellen und Satelliten und Leute, die mich fragen, Fragen zum Thema haben, und ich habe ja einfach extrem viel Kontakte und Erfahrungswerte gesammelt, und da ist so, dass, und was weiß ich, mit da, wo ich jetzt arbeite, mit Besserfleisch, da machen wir das auch so, dass wir viel für Höfe einem auch einfach mit Informationen helfen, schon bevor die mit der eigenen Hühnerhaltung anfangen, und wir vermarkten unter anderem für Lars halt diese Rassehühner, ne, und das macht halt eigentlich keiner, weil alle haben halt Freilandhühner oder diese Weidehühner, nennt Lars, die sie von Label Rouge, und das verkaufen auch andere Leute, aber so, dass einfach jemand sagt, so, ich verkaufe kein Hybridhuhn, wir machen nur Rassehühner, und das sind dann vielleicht auch die teuersten Hühner in ganz Deutschland, aber es sind auch einfach Hühner, wo die gesamte Kette stimmt, weil ein Freilandhuhn hat auch ein gutes Leben gehabt, und ein Label Rouge Huhn ist auch ein tolles Produkt, so, allerdings ist dann halt weiter hinten in der Kette dann doch irgendwie, sind wieder Abhängigkeiten, sind wieder Sachen, dass der Bauer einfach nicht selber züchten kann und so weiter, sondern er muss halt immer nachkaufen und muss intensives Futter einsetzen und die ganze Chose. Genau, und deswegen haben wir gesagt, wir machen da irgendwie konsequent und vermarkten nur Hühner von Menschen, die mit Rassehühnern arbeiten, und das ist für viele Höfe, die sagen, die Hofläden haben, die sagen, sie würden Eier umsetzen können, auch für einen höheren Preis, wenn sie das kommunizieren können, aber die würden dieses Fleisch nicht verkaufen können, weil Menschen nicht bereit sind, irgendwie so viel für Hühnerfleisch zu zahlen, wie nötig ist. Und da nehmen wir denen so ein bisschen den Druck. Und das ist zum Beispiel auch ein Teil wie für mich das Projekt weiterläuft, ne? Dass ich da einfach weiter in der Vermarktung mit zuständig bin oder mit involviert bin, einfach das auch zu kommunizieren, weil auch hat Lars erzählt, dass ein Vermarktungspartner von ihm hatten, die hatten extra so einen langen Lunch per Video-Ding, glaube ich, wo er ihnen aber erzählt hat, was sie da machen mit den Bresshühnern und so weiter. Und dann habe ich die Texte dazu gelesen, die dann über die Social-Media-Seite ausgespielt wurden. Und da war, ist das überhaupt nicht angekommen, ist einfach nicht angekommen, worum es ging. So, und genau, und das muss halt, die Leute, die das vermarkten, die das verkaufen, die müssen halt auch irgendwie da Interesse dran haben, ne, da stehen und auch die Reichweite haben, auch einfach die, ne, da einfach für den Hof so eine Vermarktung machen zu können.
Genau. Das ist jetzt quasi, du hast jetzt schon vorweggenommen, dein neuer Job bei Besserfleisch. Also deine Expertise aus den letzten Jahren, also nicht nur in der Zucht, sondern auch in der Kommunikation via Social Media etc., das sorgst du ja quasi aktuell bei Besserfleisch so ein bisschen für erlebbare Transparenz, wenn man das so sagen kann, oder?
Genau, also mein Ding ist immer, ich mache immer die Hofführung für die Hosentasche. Das ist so meine Punchline. Nee, ja genau, also ich versuche halt genau das, was ich eingangs schon gesagt habe, dass ich glaube, dass einfach eine ehrliche Berichterstattung die Leute nicht verschreckt, sondern im Gegenteil anspricht und dass es keine bessere Werbung gibt als Transparenz. So, und ich habe halt da so mir meine Sporen verdient, was dieses Storytelling angeht. Also einfach zu zeigen, irgendwie wie die Landwirtschaft läuft und was so die Gründe sind und die Kontexte und so weiter. Und das irgendwie aufzudröseln und sowas und aufzuarbeiten, sodass das ein großes Gesamtbild gibt, wo die Leute dann auch einfach wirklich wissen, worum es geht und auch einfach verstanden haben, worum es geht. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe. Genau, bei Besserfleisch vermarkten wir halt für so ein paar kleine Höfe hier rundherum das Fleisch, die halt einfach irgendwie selbst in der eigenen Arbeitszeit das irgendwie nicht hinbekämen, eine Fleischvermarktung aufzubauen. Und ich habe das ja selber auch schon gemacht für einen Hof. Und da ist das halt eigentlich, ist das ein Fulltime-Job oder zumindest so ein episodenweise ziemlich demanding. Und genau, das nehmen wir dem so ein bisschen ab und sorgen halt dafür, dass wir rechnen immer mit dem Preis, den die Bauern brauchen und rechnen dann irgendwie den Schlachter oben drauf, das Verpacken, unsere Arbeit und den Versand und so kommt dann der Endpreis zustande. Und genau, meine Aufgabe ist dann halt im Grunde das zu kommunizieren, ne, dass das dann ankommt und sich trotzdem verkauft. Ne.
Was kostet und, denn genau. Ein Huhn bei euch zum Beispiel? Ein besseres Huhn?
Also wir haben 3, 4 und 5 Hühner und das 3-Hühner-Paket kostet 112 Euro. Das heißt, du bist dann bei, was ich, 35 Euro ungefähr pro Huhn, 37. Das 4-Hühner-Paket kostet, glaube ich, 142 und das 5-Hühner-Paket, das habe ich gerade nicht im Kopf so, ne? Also ist schon bei zwischen 30 und 40 Euro bist du da pro Huhn.
Aber mega lecker Huhn.
Mega lecker Huhn, eben, das ist halt, ja.
Das muss man schon, also vor allen Dingen ist halt tatsächlich, war auch für mich krass, dass man einfach auch innerhalb oder auch, zwischen den Rassen Unterschiede schmeckt.
Ja.
Aber versteht ihr euch als bei Besserfleisch jetzt eher als Plattform oder einfach so als Partner für die Landwirtinnen?
Ja. Also ich versuche das immer so als Adapter zu sehen. Wir sind eigentlich das, was praktisch, weil irgendwie der Wunsch, den der Verbraucher an sein Produkt hat und an das, was erzählt wird und wie das ankommt, der passt nicht unbedingt immer mit dem zusammen, was ein landwirtschaftlicher Betrieb liefern kann, irgendwie an Aufklärungen, auch an Veredelungen und so weiter. Und wir gucken halt einfach immer dann uns die Höfe an und sehen zu, wie wir die wie wir hinbekommen, dass das dann einfach ein Produkt ist, was gerne gekauft wird, ne, und was dann auch einfach dann so wertig auch am Ende beim Kunden ankommt, wie es nötig ist, um den Preis zu rechtfertigen. Ne. Deswegen, wir arbeiten viel mit, einfach extrem viel beim Rindfleisch mit langer Trockenreifung und mit den amerikanischen Cuts und mit einfach, wir verschicken extrem schnell. Bei Lars ist es ja auch, dass wir einfach mit dem ganzen Huhn arbeiten. Genau, also ich sehe das immer so als Adapter. Einfach das, weil es fehlt eigentlich nicht viel, so, ne? Und war ja auch vorher, war es einfach, war ich das bei uns am Hof als Kommunikator, der einfach dann das irgendwie so, ja, einfach adaptiert hat, ne, so leicht verändert hat, dass einfach die Menschen verstanden haben, worum es geht, ne, weil wenn ein Bauer irgendwie mit einem anderen Bauern spricht, dann versteht man sich so, und mein Talent ist im Grunde so ein bisschen einfach wirklich diese Welten zu verbinden, so. Das, genau, und das ist meine Aufgabe.
Du hast ja sogar, glaube ich, auf deinem Insta-Account dann gezeigt, wie man so einen Huhn zerlegt, richtig? Also auf jeden Fall habe ich es irgendwo gefunden gehabt. Das finde ich auch ganz nett als Service.
Genau, aber das gehört halt auch dazu, ne? Weil ja. Wir haben halt, wir verkaufen halt nur ganze Hühner, und das für 35 Euro oder ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr, dann müssen wir den Menschen auch das mit an die Hand geben, ne? Was, du kannst halt kein Hähnchenrezept für ein Tier, das irgendwie mit 2,5 Kilo einwiegt, irgendwie anwenden auf ein Tier, das 1,5 Kilo wiegt, so, ne? Und so, und da muss man dann natürlich das mitliefern, ne? Und ich koche gerne und habe ja auch ganz gute Kontakte zu Köchen und so weiter, und deswegen ist das dann halt auch immer irgendwie, dass man da dann versucht, einfach das da mitzuhelfen, dass sich das dann auch wirklich verkauft und dass die Leute auch damit umkönnen und dass die nicht am Ende irgendwie einen Gummiadler irgendwie aus dem Backofen holen, sondern halt wirklich ein Huhn, das dann auch diesen Preis an Konzentration in Geschmack und Qualität dann auch wieder rechtfertigt, ne? Weil es ist ja dann doch auch einfach wie ein Wein, für den du 35 Euro zahlst, da hast du auch mit Recht diese 35 Euro bezahlt, und das ist nicht das gleiche Produkt, was du für 3,99 kaufst, und man muss die Menschen aber auch ranführen, weil jemand, der irgendwie immer nur für 3,99 einen Wein gekauft hat und sich dafür 35 Euro einen Wein kauft, der wird auch enttäuscht sein. Und der sagt so, boah, das kannst du nicht trinken. So, ne? Oder es ist kein Unterschied, so, ne? Aber.
Und aktuell arbeitet ihr hauptsächlich mit Verbrauchern zusammen, also mit einfach so dem normalen Konsumenten und Gastronomie und sowas noch weniger? Oder wie schaut es da aus?
Also wir vermitteln ab und zu Gastronomen so, aber aus meiner Erfahrung weiß ich, dass Gastronomen sehr anspruchsvoll sind, einfach auch in der Kommunikation, und deswegen, solange uns Endverbraucher einfach wirklich den Preis zahlen, den wir brauchen, und das Ding ist halt, die Marge, unsere Marge ist halt auch einfach extrem schmal, so dass man jetzt da auch kaum einen Wiederverkäufer-Rabatt sozusagen machen könnte. Deswegen ist es so, dass wenn jemand kommt und sagt so, ey, hier, der Bauer ist total cool, wir wollen auch irgendwie mit dem zusammenarbeiten, dann vermitteln wir da einfach den Kontakt und sagen, wir sind froh, wenn unsere Landwirte einfach auch nicht nur auf uns angewiesen sind, weil wir wollen halt auch nicht in der Situation sein. Also man hat ja immer so, Verlässlichkeit ist ja auch einfach, dass man Absprachen einhält und so weiter. Allerdings, wenn die dann auch alles links und rechts fallen lassen und dann irgendwie nur auf dich setzen, dann ist es auch eine unangenehme Situation, weil wenn sich gleichzeitig der Hof verändert und wir sagen so, nee, das wollen wir nicht mitgehen, den Weg, und der dann steht, ja, ich habe jetzt also auf euch gesetzt, was jetzt noch nicht passiert ist, so, deswegen, obwohl das in irgendeiner Art Konkurrenz ist oder wir uns da dann auch irgendwie vielleicht ein bisschen eine Marge entgehen lassen oder sowas, dann machen wir das lieber so, dass wir dann dem Hof nochmal einen weiteren Partner vermitteln, so, ne? Genau, und da auch zum Beispiel die Kommunikation dann mitgestalten, ne? Das ist einfach, das ist ja auch immer, kennst du wahrscheinlich auch einfach, dass man muss auch Bauern und Köche verkuppeln, so, ne? Und so ganz einfach und von selbst funktioniert das nicht reibungslos, nur weil es beide wollen, so, ne?
Ja, ganz wichtiger Punkt, also wie du schon sagst, also ich kenne das tatsächlich auch selber und vor allem auch in meinem näheren Bekanntenkreis. Man tut sich da tatsächlich noch echt schwer als Gastronom, in die direkte Kommunikation mit den LandwirtInnen zu gehen. Und aber glücklicherweise gibt es ja so Leute wie dich, die einem das vereinfachen. Und dann wären wir auch fast schon bei unseren Future-Fragen, unseren mittlerweile legendären.
Sieh ich warm an, Inga.
Ich habe sie nicht mal vorher vorgelegt gekriegt.
Oh nein!
Aber wir haben ja gesagt, wir lassen das Ding nochmal mit dem Anwalt, gehen wir nochmal durch, dann, bevor es veröffentlicht wird.
So ist er nämlich.
Ja, der nette Ingmar.
Genau. Jeder soll dein Ingmar haben.
Feuerchen mit dem Block, genau. Da kommt der Anwalt.
Was hast du als letztes gegessen?
Gummibärchen.
Okay, ich stell die Frage einfach nochmal. Nein, das sind ja hier voll Real Talk und so.
Ja, tatsächlich. Wir haben gerade meine Mittagessenzeit und ich wollte on fleek sein und habe deswegen gedacht, so ein bisschen Zucker. Und deswegen war ich ganz froh, dass du zu spät gekommen bist. Hier in Norddeutschland gibt es immer so Naschi-Tüten an der Tankstelle für 60 Cent. Das sind ganz gute. Ja.
So. Okay, hoffe ich, dass die folgende Frage sich nicht an den Naschi-Tüten lang gehangelt. Oder die andere darauf. Nenne ein Lebensmittel für die Zukunft.
Ein Lebensmittel für die Zukunft. Ja, wahrscheinlich Leguminosen, ne? Also das Lebensmittel Leguminose, Erbsen, Bohnen, Soja, halte ich für ganz cool, weil meistens ist es ja dann doch so, dass was vom Acker kommt, Energie ist, mehr oder weniger konzentriert und einfach die Eigenschaft von Leguminosen, einfach Protein zu liefern, das direkt für den Menschen verwertbar ist, ist finde ich ganz cool. So, ne? Ansonsten müssen wir immer über den Umweg Tier gehen häufig für Proteine, die wir verwerten können und da finde ich das eine ganz gute Abkürzung.
Da sind wir, glaube ich, bei dir. Damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann jede Person sofort tun oder ändern?
Sich mäßigen, glaube ich. Einfach irgendwie, ja, dass man nicht nur, also dass man einfach ein bisschen wach bleibt, was man kauft, was man isst, dass man irgendwie sich beobachtet, bin ich, wenn ich jetzt 2 Tassen Reis gekocht habe für eine Person, bin ich und die dann gegessen habe, fühle ich mich dann gut oder könnte es vielleicht auch sein, dass mir eine Dreivierteltasse reicht oder eine halbe oder sowas, dass man sich beobachtet und einfach daraus Schlüsse zieht und auch gar nicht dieses Mäßigung im negativen Sinne, sondern eigentlich ja auf sich selbst ein bisschen hört und weil ich glaube, eigentlich muss man gar nicht verzichten, sondern sich mäßigen. Und wir sind einfach sehr maßlos als westliche Menschen. Und Mäßigung. Ja.
Ich glaube auch, Mäßigung tut bei unserem Übermaß nicht weh.
Also Komfortzone, ne? Aber ja.
Hast du noch einen Tipp zum Thema Buch, Video, Film, Account?
Zum Thema Mäßigung?
Nö, zum Thema, also auch, wenn du magst.
Also normalerweise sage ich immer Vincent Fricke, aber das ist irgendwie langweilig hier, ne? Nee, dann ich bleib bei Vincent Fricke. Hört euch mal, guckt euch mal den an. Ja.
Und vielleicht kann man ja mal spoilern. Ihr habt es vorhin schon verraten, für mich war die Info auch neu. Ihr zusammen habt ein neues Projekt, korrekt?
Ja, auch. Also wir haben diverse neue Projekte. Wir haben so einen Podcast, den wir aufziehen, Future Food 2. Nee, das stimmt nicht.
Hallo?
Genau, Vince und ich. weil Hühner haben wir schon angerissen, ist so mein Thema und es gibt noch kein ordentliches Hühnerkochbuch auf den Markt. Und das, was ich so bisher beobachte, was demnächst vielleicht auf den Markt kommt, ist so im Warenkundebereich, der mir doch sehr wichtig ist, im Kontextbereich nicht ganz so stark aufgestellt. Genau, und deswegen sind Vince und ich jetzt so locker im Brainstorm, dass wir ein Hühnerkochbuch, Standardwerk, Monumentalwerk erstellen wollen, das einmal wirklich auch den Kontext und die Information liefert, ohne erhobenen Zeigefinger, weil dafür bin ich berühmt. Sondern einfach wirklich, dass man Spaß hat, irgendwie sich mit dem Thema Huhn zu beschäftigen als hochwertiges Lebensmittel, ein bisschen Kontext und Rezepte mitbekommt. Also ein hochwertiges Hühnerkochbuch wollen wir machen und dafür, genau, fehlen aber noch die nächsten Schritte. Wir brauchen noch einen Verlag und so weiter. Das heißt, wir haben auch schon eine sehr gute Fotografin, die auch mit Vince bekannt ist und eventuell auch hier schon im Podcast zu Gast war. Die habe ich auch schon dazu genötigt, mir zuzusagen, dass, falls das was wird, dass sie dann Teil davon ist. Also ist kein Bäuerchen, der irgendwie so einen Hefter machen will, sondern das wird schon schön. Genau, brauchen wir nur noch...
Die Basis steht, jetzt braucht man quasi nur noch den Verlag,
genau,
der ans Projekt glaubt.
Kannst die letzten 5 so Minuten von mir rausschneiden, weil das war es im Grunde. Basis steht, wir brauchen nur noch...
Ja. Dann kommen wir quasi zur alles entscheidenden Frage, mein Lieber. sind wir noch zu retten?
Ja, ja, absolut. Also einfach nur, weil wir Menschen sind. Weil wir sind zwar jetzt hier gerade wieder in einer spätrömischen Dekadenzphase, allerdings ist der Mensch einfach das, was uns als Menschen auszeichnet, ist, dass wir uns anpassen und egal was und egal wie, wir werden das schaffen. Und ob im Guten oder im Schlechten, und ich weiß nicht, wie viel irgendwie liegen bleibt und übrig bleibt und was weiß ich, aber in irgendeiner Form fürchte ich, werden wir zu retten sein noch, ja.
Wir bleiben diesen armen Planeten noch eine Weile erhalten.
Ja. Also rein rational. Also ich weiß nicht wie und ich weiß nicht, was die Lösung sein wird, aber ich gehe fest davon aus, dass eine Lösung kommt. Und auch wenn das irgendwie für die meisten Leute sagt, ja gut, dann machen wir weiter wie vorher, wird schon eine Lösung kommen. Ingmar hat das gesagt. Glaube ich tatsächlich, dass ja, wir sind noch zu retten.
Ja, das sind noch warme Worte an so einem verschneiten Tag hier in München.
Ja, hier scheint voll die Sonne. Die ganzen Haselallergisten, die haben schon ihre Allergien und so weiter.
Ja. Ach, schade. Ingmar, wir sagen recht herzlich Danke für deine Zeit, für deine Insights und ja, dass du hier warst oder bei dir warst und wir hier im digitalen Raum.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und an alle anderen, einfach mal reinschauen bei Ingmar und bis bald.
Ja, bis bald. Tschüss.
Ciao. So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vors Mikrofon holen sollten, schreib uns einfach.
Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, verteck uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis die Tage.